Es gibt nichts Schöneres, wie morgens nach München zu radeln.
Sagt sie und schwingt sich vor Tamara Karnolds Backstandl am Viktualienmarkt vom Radl. Hier trifft sich die Verkäuferin jeden Morgen vor der Arbeit mit ihrer Kollegin.
10 Jahre ist es mein Start in den Tag. Ich arbeite am Marienplatz und da hat man den besten Blick, den besten Kaffee und die besten Brezen. Und einfach die Atmosphäre hier ist natürlich, ja, München. Es trifft sich hier alles, jung, alt, ich sage jetzt mal nicht so wohlhabende, alles einfach.
Die Atmosphäre, kann man die irgendwie beschreiben?
Also ich bin keine Münchnerin, aber gemütlich. Also man kommt, man braucht gar nicht mal zu sagen, welchen Kaffee will ich, sondern sie weiß schon, was man will und steht schon da. Es ist einfach wie nach Hause kommen, ne?
Daheim ist, wo es die besten Brezen gibt. Darauf können sich die Münchnerinnen und Münchner einigen. Doch wo es die gibt, darüber können sie dann wieder trefflich streiten. Aber Karnolds Backstandl wird oft genannt. Und überhaupt, wenn Liebe durch den Magen geht, dann ist der Viktualienmarkt der perfekte Ort, um sich in München zu verlieben. Feinste Delikatessen, frisch gebackener Leberkäs, hausgemachtes Brot und natürlich frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Käse und noch viel mehr. Okay, tolle Produkte und Lebensmittel gibt's in den meisten Großstädten der Welt. Aber der Viktualienmarkt ist einzigartig. Ihm gelingt nämlich das Kunststück einer Balance. Und dieses Gleichgewicht ist es auch, warum die Münchnerinnen und Münchner ihren Viktualienmarkt schon seit jeher lieben. Wie sich dieser Markt ständig wandelt und dabei trotzdem seinen traditionellen Charme bewahrt und warum das super ist für euch, das erzähle ich euch heute in dieser Folge von Einfach München. Und damit herzlich willkommen. Servus, ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl, wie man hier sagt. Und ich liebe diese Stadt. Allein wie sie da liegt, im grünen Voralpenland, mit den Seen und dem Blick auf die Alpen unter einem weiß-blauen Himmel. Aber München ist natürlich mehr als eine Postkarte. Unter der glitzernden Oberfläche steckt die Stadt voller Eigenheiten und Widersprüche. Sie verändert sich ständig und schafft es durch ihre Traditionen doch, sie selbst zu bleiben. Ein paar dieser Mythen, Menschen und Geschichten möchte ich gemeinsam mit euch aufspüren, damit ihr euer ganz eigenes München kennenlernen und richtig genießen könnt. Und Geschichten, die gibt's hier auf dem Markt, wie ihr gleich hören werdet. Los geht's um 5.30 Uhr. So, hört ihr das? So ruhig ist es morgens am Viktualienmarkt. Die meisten Stände haben noch zu, aber der Kaffeestand von Tamara Karnold, der hat schon offen. Kaffee ohne Schnickschnack steht da. Ja, ihr merkt schon, ich bin noch ganz müde, wie ich da in meinen Mikro murmel. Und auch der Viktualienmarkt wacht gerade erst auf. Die meisten der ca. 100 Standeln, verteilt auf einer Fläche von vielleicht 1,5 Fußballfeldern, sind noch zu.
Es gibt nichts Schöneres, wie morgens hier zu sein vor der Arbeit.
Echt? Ja. Weil jeder Stand wacht unterschiedlich auf und dann... Mein Mann zum Beispiel, der eben fotografiert die ganze Welt, besonders eben Großstädte, Megacities. Und er sagt, jede Stadt wacht anders auf und München wacht ganz langsam auf, ne? Bis sie richtig wach ist.
Also, ja, 10 Uhr Eröffnung der Geschäfte.
Ja, genau.
Die beiden Verkäuferinnen haben also noch gut Zeit, bis sie in ihrem Fachgeschäft am Marienplatz sein müssen. Dort, wo auch das alte und das neue Rathaus stehen. Gegenüber der alte Peter, die älteste Pfarrkirche Münchens und in der Mitte die Mariensäule, die das offizielle Zentrum der Stadt markiert. Am Viktualienmarkt gleich um die Ecke sieht es dagegen plötzlich aus wie auf dem Land. Um einen Biergarten mit Kastanien, grüne Marktstände, dazwischen Brunnen und ein Maibaum. Früher wurde München oft für diese Beschaulichkeit belächelt. Millionendorf, sagen manche, oder auch Toytown Munich. So hieß mal eine Website von englischsprachigen Zugrosten, weil München so schön, sauber und sicher ist wie eine idealisierte Spielzeugstadt. Vielleicht sind's neidisch. Jedenfalls treffen sich hier an den Stehtischen von Tamaras Backstandl jeden Morgen Büromenschen, Marktfrauen, Straßenkehrer oder Verkäuferinnen. Gerade schiebt ein Mitarbeiter das nächste Blech in den Backofen. Es riecht nach frischen Brezen und Filterkaffee. Ja, ich habe auf deinem Schild schon gelesen, Kaffee ohne Schnickschnack.
Genau.
Was meinst du damit?
Ja, weil es halt einfach nur Brühkaffee ist. Also ohne, dass jetzt irgendwie Hafermilch, Vanille, Aroma, Schoko oder was auch immer drin ist. Einfach nur Kaffee.
Und den gibt's hier schon seit 1974. Damals haben den Stand noch Tamaras Eltern betrieben. Und schon da war er beliebt bei Marktleuten, Frühaufsteherinnen oder Menschen, die noch gar nicht im Bett waren. Kurz, er ist eine Institution. Und eine Tradition ganz ohne Tradi-Kitsch. Gemütlich, unaufgeregt, einfach und angenehm unschick. Ja, wenn ich mich hier so umschaue, dann gibt's hier Tassen mit verschiedenen Namen drauf und Sprüchen drauf. Auf so einem alten Holzbrett, da hinten hängt ein alter Vorhang. Hier, das ist ein Foto. Ist dein Papa?
Der ist vor, ja, nächstes Jahr werden es 10 Jahre, gestorben. Und dann haben wir einfach gesagt, dann häng mal her.
Ja, kannst du dich noch an deinen ersten Tag hier erinnern, an dem Standl? Das muss ja schon eine Weile her sein, oder?
Ja, also es kommt drauf an, welchen ersten Tag man nimmt. Ich bin ja hier aufgewachsen. Ich war in der Wippe schon. Meine Mama hat Brot verkauft und ich war mit der Wippe hinten drin. Ich sage jetzt mal, mit 8 oder 9 hat man eine Standl-Nachbarin. Ihre Tochter war genauso alt wie ich. Und da waren wir oft, sind wir Samstag in der Früh mit reingefahren. Also um 3 oder 4 Uhr in der Früh. Die hatten einen Obststand, die waren auch immer früh unterwegs. Und dann hat man mitgekriegt, wie der Markt aufgewacht ist. Das war schon immer schön. Und wenn man so mitkriegt, wie die Stadt aufwacht, das ist einfach immer noch ein schönes Gefühl. Danke.
Dabei wollte Tamara eigentlich gar keine Marktfrau werden. Sie hat erst mal Zahnarzthelferin gelernt und war danach ITlerin.
Und das hat mir eigentlich wirklich Spaß gemacht. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, so, wir hören jetzt auf. Sonst macht's keiner. Und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, ohne den Stand ist ja auch irgendwie blöd. Ja. Und so kam das dann.
Heute kann sich Tamara gar nicht mehr vorstellen, woanders zu arbeiten. Und da ist sie nicht die Einzige, die wir heute kennenlernen. Auch die Jungs vom Kaspar Plautz Kartoffelstand, Hassan Kaskiran von der Sauren Ecke oder Susi Müller, die ihr später hören werdet, sie alle haben früher was anderes gemacht, bevor sie am Markt gelandet sind. Meine ersten Erinnerungen an den Viktualienmarkt, da war ich mit meiner Mutter hier. Sie kauft hier immer noch super gern ein, weil es einfach so viel persönlicher ist als im Supermarkt. Und weil ihr der Feldsalat vom Bio-Standl so gut schmeckt. Ich komme auch mindestens einmal in der Woche her, wegen der Atmosphäre. Weil der Markt so zentral liegt, dass er fast immer auf dem Weg liegt. Und weil es wirklich fast alles gibt. Sellerie, gelbe Rüben, Austern, Kartoffeln, exotische Früchte, Pilze, Spargelsuppe, türkische Metze, Entenbrust, Postkarten, Antipasti, Wurstsemmi, Blumen, Salami und natürlich den Biergarten. In anderen Städten versucht man sowas mühsam nachzuahmen, was es hier schon immer gibt. Einen Ort, an dem man sich den ganzen Tag über zu Fuß treffen kann und sich sofort wohlfühlt. Mitten in der Geschäftelei des Alltags. Ein gemütliches Stück Heimat, wo die Zeit ganz langsam vergeht und viel immer noch so ausschaut wie vor vielen Jahren. Tamaras Standl zum Beispiel. Es ist alles schon so ein bisschen sozusagen original. Warum hast du dich entschieden, das jetzt so weiterzumachen, wie es deine Eltern schon gemacht haben?
Weil die Philosophie war eigentlich schon immer, dass man sich einfach noch was leisten können kann auch. Also wir waren schon immer ein bisschen günstiger von den Preisen her. Und das wollte ich einfach auch so, dass halt auch ärmere Menschen, und es gibt ja immer mehr, sich einfach auch einfach noch einen Kaffee leisten können in der Stadt. Und deswegen ist es so.
Und wenn du hier General sanieren und schicki irgendwas machen würdest, das würde ja bedeuten, wahrscheinlich, dass du
sehr viel Kundschaft verlieren, ja.
Ich liebe sowieso Filterkaffee total und ich finde, der war ganz hervorragend. Ich würde noch einen nehmen, bitte.
Das machen wir. Der war ohne Milch, oder?
Bei den meisten weißt du wahrscheinlich schon, oder, wie sie ihren Kaffee nehmen?
Ja, der Großteil schon. Die erwarten das aber auch. Also ich könnte jetzt nie, ich habe echt Probleme dann, wenn man halt sagt, okay, man bräuchte vielleicht eine Aushilfe oder so. Das wird echt problematisch, weil die Leute kommen und die stellen sich halt hin und sagen guten Morgen und dann warten die halt darauf, dass der Kaffee dann schon dasteht, ohne dass sie groß drumherum labern müssen. Deswegen ist das immer, sage ich immer, mit Aushilfe und so geht bei uns irgendwie gar nicht, weil die Leute sich da irgendwie dann nicht mehr so gut aufgehoben fühlen.
Kommst du jeden Morgen hierher?
Fast jeden.
Und warum?
Weil das ein Ritual mittlerweile geworden ist. Ja, ja, wir haben eine Quizgruppe, einen Stammtisch, treffen uns hier morgens und so fängt der Tag immer gut an.
Wir haben genug, die kommen jeden Tag. Und das schon seit sehr langen Jahren. Und wir haben auch verschiedene Stammtische. Und die haben sich aber auch erst mit der Zeit gebildet. Und das war auch so schön zu sehen, wie sich das zusammengefügt hat. Weil die kannten sich ja alle früher gar nicht. Und dann kamen immer zur gleichen Zeit zum Kaffee trinken. Und irgendwann hat sich das dann zusammengefügt. Und seitdem jetzt gerade der in der Früh um 8 oder 8:30 kommen sie. Das sind dann immer 5, 6 Leute. Und ja, die feiern hier Geburtstag. Also das ist schon also sehr nett.
Also wie feiern die Geburtstag?
Ja, wenn sie Geburtstag haben, gibt es eine Flasche Sekt, Brezen.
Brezen und Sekt.
Genau. Stellen eine Kerze auf zum Beispiel. Oder die eine hat so eine kleine...
So eine Spieluhr.
Ja, genau. So eine kleine, ganz kleine, wo man selber drehen muss. Und da kommt immer Happy Birthday, das spielst du immer. Und, ja.
Und es gibt noch mehr Traditionen hier am Stand. Das erzählt mir Claudio, der seinen Kaffee aus einer großen grünen Weihnachtstasse trinkt, mit Geweih drauf.
Das ist der Platzhirsch.
Ach so.
Das ist der Platzhirsch vom Viktualienmarkt.
Bist es du?
Bin ich, ja. Ich bin täglich hier beim Kaffee trinken.
Das habe ich mir schon gedacht.
Essen, ja, es muss sein. Schmeckt gut hier. Bezahlbar und lecker.
Und was für eine Station ist das auf deinem Weg? Also stehst auf und dann...
Ja genau, dann mache ich erstmal ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, hier Kaffee trinken, frühstücken und dann geht es zum Einkaufen. Dann gehe ich heim, dann mache ich die Wohnung. Ich bin eigentlich nur Hausmann. Mein Mann, der ist beim Arbeiten, der verdient unser Geld und ich darf es ausgeben.
Ah, super. Und seit wann kommst du hierher?
Seit 2012 täglich.
Warum ausgerechnet jetzt der Stand hier?
Ja, weil es hier eigentlich irgendwie so münchnerisch ist, gemütlich. Man kennt sich untereinander, die ganzen Leute. Jeden Morgen sind sie gleich in Gesichter. Und wenn du früh kommst, zeitig, also sagen wir so bis um 9 bis 9:30, dann kehrt dir noch der Markt. Und so starte ich dann meinen Tag, jeden Tag.
Aber nochmal die Frage zurück zu der Tasse. Kriegst du jeden Morgen diese Tasse?
Die Tasse kriege ich jeden Morgen, ja. Das ist meine Tasse. Wirklich. Das ist ja eigentlich eine Weihnachtstasse. Sie ist ja damit mit Schnee und dem Hirsch drauf. Und dann habe ich gesagt, die passt genau, das passt für als Platzhirsch hier für Viktualienmarkt, das ist die ideal für mich.
Und die kannst du hier auf das Brettl stellen?
Ja, die tue ich dann da wieder in diese Kischen rein und die machen sie wieder sauber und morgen kriege ich sie wieder.
Ist doch toll. Ja, sag mal, gibt es da viele, die ihre eigenen Tassen hier haben?
Ja, du hast ja vorher das Brett gesehen, das sind alles Tassen von Leuten, die halt hier Stammgäste sind.
Also was muss man tun, dass man diese Ehre bekommt?
Seine eigene Tasse mitbringen.
So was Ähnliches gibt's übrigens auch im Hofbräuhaus. Das wahrscheinlich bekannteste Wirtshaus der Welt ist gar nicht weit weg vom Viktualienmarkt. Auch hier gibt es Stammgäste mit eigenen, in dem Fall Bierkrügen. Die werden allerdings nicht auf einem Holzbrettl verwahrt, sondern in einem Metallregal mit abschließbaren Fächern, dem Bierkrug-Tresor. Wer einen von den 616 Plätzen will, muss erstmal Stammgast sein, sich dann bewerben und dann auch noch ein paar Jahre warten, bis ein Platz frei wird. Mehr Hofbräuhaus gibt's in einer anderen Folge. Heute bleibe ich hier auf dem Viktualienmarkt.
Ich muss jetzt auch wieder.
Ja,
ich muss was tun, ich bin für ihn fertig.
Ja, also dann.
Aber es hat mich wirklich gefreut.
Ja, mich auch. Ja, mach's gut. Ciao. Schönen Tag. Servus.
Ich muss auch weiter. Es ist inzwischen hell geworden und auch ziemlich voll auf dem Markt. Ich schlendere von Stand zu Stand und ja, schwelge in Erinnerungen. Da ist der Obststand Frutique, an dem meine Freundin gearbeitet hat, als ich 20 war und immer die besten Früchte mitgebracht hat. Daneben beim Pilzstand gibt's Steinpilze und Trüffel, die natürlich ihren Preis haben, aber wo gibt's sonst schon weißen Trüffel? Gegenüber eine riesige Auswahl an orientalischen Vorspeisen, daneben frisch gepresste Säfte, Biogemüse, dann Käse, Spargel, Erdbeeren oder Kuchen. Mit Ende 20, da hatte ich mal eine totale Lebenskrise, weil ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll im Leben. Und da war es hier auf dem Markt, wo ich beschlossen habe, mich beim Radio zu bewerben, weshalb ihr jetzt diesen Podcast hört. Und ich bin hier nicht nur einmal über das Kopfsteinpflaster nach Hause getorkelt auf dem Weg vom Oktoberfest oder dem legendären Atomic-Café oder irgendeiner Borzen. Ich habe hier schon gefeiert, getanzt, geweint, Touristen rumgeführt, auf den letzten Drücker eine Entenbrust und frischen Thymian ergattert, ein Bier in der Sonne getrunken, eine Fischsuppe bei Poseidon gegessen, Austern geschlürft, Aperol Spritz mit Döner kombiniert, Glühwein getrunken, meine Frau geküsst und in der Münchner Suppenküche habe ich zum ersten und einzigen Mal ein saures Lüngerl gegessen. Mein Spätzl Enno hat damals dort gearbeitet und mir dieses traditionelle Arme-Leute-Essen zum Probieren gegeben. Ein Ragout aus Innereien in Rahmsoße mit einem Semmelknödel drin. Ganz ehrlich, Für mich ist es nichts. Aber für den, der es mag, ist es das Höchste. Und das sind, so Enno, oft ältere Menschen auf der Suche nach dem Geschmack ihrer Kindheit. Vielleicht gibt es auch deshalb hier einen Pferdemetzger, Sauerkraut und natürlich Kartoffeln. Theo Lindinger hat einen Stand, da gibt's nichts anderes als Erdäpfel, wie man in Bayern sagt. Was findet er so geil an dieser Knolle?
Boah, hier gibt's ganz viele Sachen. Also erstens mal, dass sie so vielseitig ist. Es gibt ja 6000 Sorten weltweit und wir haben übers Jahr hinweg 100 verschiedene Sorten. Zweitens in den Zubereitungsformen. Also man kann Rösti, Schupfnudeln, Teige, Brot backen, dämpfen, kochen und so weiter. Also es ist ein schier unerschöpflicher Quell an Inspiration fürs Kochen. Dann finde ich schön, dass es als eines der wenigen Gemüse noch so in seltsamen, bizarren Formen daherkommt, mit Erde dran. Und dass der Umgang damit im besten Sinne was Erdendes auch hat, weil man ein bisschen Zeit braucht. Schälen, waschen, kochen und so weiter. Finde ich schön. Und dann interessant, glaube ich, so in der Wahrnehmung, dass auf der einen Seite die Kartoffel so ein bisschen fast schon als Synonym für das langweilige Deutsche steht sozusagen. Ja? So
die deutsche Alman Kartoffel, ja.
Kartoffel. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier so über die Jahre am Markt total mitbekommen, viel Emotionales auslöst bei den Menschen, weil es irgendwie was mit Kindheit oftmals zu tun hat. So die Schwimmbadpommes, das Kartoffelpüree mit Fischstäbchen, der Kartoffelkeller von der Oma und so. Das ist was im besten Sinne Heimatliches, Kindheitsmäßiges hat, was die Leute irgendwie mögen. Und so diese doppelte Wahrnehmung davon fand ich auch sehr spannend.
Kaspar Plautz, so heißt der Stand, den Theo Lindinger und sein Partner Dominik Klier seit 2017 hier betreiben und der, so heißt es immer wieder, den Viktualienmarkt wieder für ein jüngeres Publikum interessant gemacht hat. Dabei war der Stand eigentlich Zufall. Die beiden Freunde haben Kochen und Gastro zwar immer geliebt, aber eigentlich hat Theo Sinologie studiert und war Goldschmied, Dominik ist Soziologe. Aber eines Tages haben sie den vorherigen Besitzer an seinem Standl getroffen. Und der meinte zu Theo, ich kann nicht mehr, Bandscheibe.
Und so aus meiner Katerlaune heraus habe ich ihn gefragt, so ja, ich würde das sofort machen. Und er so, echt, cool, hier ist ein Schlüssel, ich bin jetzt auf Reha, ruf mich an. Und dann bin ich mit dem Schlüssel in der einen Hand, mit dem Cappuccino in der anderen Hand zum Domi und habe gemeint, so hey, ich habe einen Schlüssel für die Bude hier. Und
der hat einfach so, wirklich?
Genau. Und der Schlüssel hat auch gepasst und dann standen wir in diesem Stand und war so, oh, krass, okay, was geht ab?
Aber das Angebot war tatsächlich ernst gemeint. Natürlich gab es dann noch ein bisschen Behördenkram. Man muss sich für einen Stand nämlich erstmal bei der Stadt bewerben. Auch das hat geklappt. Dazu ein Name, Kaspar Plautz. So hieß ein österreichischer Mönch, der 1621, kurz nachdem die Kartoffel nach Europa gekommen war, die ersten Kartoffelrezepte veröffentlicht hat. Und so kamen Theo und Dominik ganz unverhofft zu ihrem Kartoffelstand. Genau beschrieben auch in der offiziellen Zuweisung.
In der Zuweisung bestimmt die Stadt München, was verkauft, verkocht werden darf, ziemlich detailliert. Und wir durften Ofenkartoffeln machen und rohe Kartoffeln verkaufen. That is it. Und danach mussten wir uns richten. Am Anfang dachten wir so, oh scheiße, Alter, Ofenkartoffel, das ist ja so ein bisschen 80er-Jahre mäßig. Und will das überhaupt irgendjemand, ne? Und haben dann halt irgendwie versucht, und ich glaube, es ist auch gelungen, das irgendwie zeitgeistig und modern und cool umzusetzen. Und haben einfach um diese Ofenkartoffel ganz viel drumherum gebaut. Und ich bin auch sehr glücklich im Nachhinein, dass durch die Einschränkung eigentlich Inspiration kam. Weil ich im Nachhinein gar nicht wüsste, was ich gemacht hätte, wenn die gesagt hätten, ihr dürft alles machen, was wir wollen. Also die Kartoffel kam sozusagen zu uns und wir nicht zur Kartoffel. Ja. Wir wechseln unsere Karte 4-mal im Jahr, zu jeder Jahreszeit, haben da 6 verschiedene Gerichte plus eine Kartoffel der Woche, die immer so ein bisschen experimenteller ist, würde ich mal sagen.
Oder was ist die?
Die KDW diese Woche.
KDW?
Genau, KDW, ja, genau. Diese Woche ist ein Aioli aus konfiertem Knoblauch und Safran, bildet so die Basis. Dann ist es blanchierter Cima di Rapa, also italienischer Stängelkohl, Puntarelle, auch bekannt als Vulkanspargel, so eine bittere Note. Das Ganze kommt in einem Dressing aus Blutorangensaft, Oliven, Olivenöl, dann eingelegte Oliven und Semmelbrösel mit Orangenschale.
So gut klingt und schmeckt also eine moderne Form der Euden-Ofenkartoffel. Und das passt perfekt in die Zeit und auf den Markt. Lokales, traditionelles, neu interpretiert. Dazu gibt's übers Jahr 100 verschiedene Kartoffelsorten roh zu kaufen. Und weil meine Tochter Josephine absoluter Kartoffelfan ist, nehme ich natürlich auch noch ein paar mit.
Was ich dir empfehlen würde, wäre die Aztekengold. Schon außen sieht man diesen schönen gelben Schimmer. Auch innen entwickelt die ganz kräftige Farben, also hat fast so ein Mango- oder eigelbfarbenes Gelb. Ist auch botanisch gesehen eine andere Kartoffelfamilie, Solanum purea für die Experten, die das wissen wollen. Wird sehr selten in Europa angebaut, diese Familie. Also über 95% sind eben die andere Familie, Solanum tuberosum. Liegt daran, dass sie schwierig im Ertrag ist und anfällig und so weiter. Aber wenn man sie hat, lohnt sich das absolut. Also die hat eben diese tollen Farben, ein ganz kräftiges, so mandeliges Aroma, einen ganz feinen Schmelz. Und man kann sie eben als Bratkartoffel einsetzen. Und zwar nicht vorkochen, sondern roh braten, einfach in Würfel schneiden. Dann wird die super crisp außen, innen fein cremig. Oder du hast ein ganz tolles, gackergelbes, sehr schmackhaftes Püree. Ja. Das wird deiner Tochter bestimmt gefallen.
Ich probiere sie auf jeden Fall aus. Davon nehme ich mal so einen Sackerl mit. Ah. Ja, Aztekengold. Ja, wo kommt die her? Aus Frankreich?
Die kommt aus Frankreich, genau. Aus der Picardie im Nordwesten Frankreichs von der Familie Bayard. Genau. Und wir sind wahrscheinlich also mit die Einzigen, die die hier vertreiben. Und das ist ja wie beim Wein, das Terroir ist entscheidend. Also der Boden sind sandige, schwere Böden, Höhenlage oder so. Oder Nähe zum Meer, all das ein Einfluss auf den Geschmack der Kartoffel. Aber die meisten Kartoffeln, die wir verkaufen, sind tatsächlich mehr oder weniger aus der Region. Haben es da auch, glaube ich, geschafft, irgendwie uns ein echt schönes Netzwerk aufzubauen an Leuten. Und richten auch unsere Küche dementsprechend nach dem Angebot, was die machen. Schauen, was ist da, und daraus entwickeln wir unsere Ideen.
Kein Wunder, dass man an schönen Tagen für das Essen bei Kaspar Plautz richtig anstehen muss. Es wird sogar gemunkelt, dass hier regelmäßig Sterneköchinnen und Köche ihre Mittagspause verbringen. Als Theo und Dominik 2017 losgelegt haben, waren sie noch die jüngsten Standelbetreiber. Inzwischen gibt's aber immer mehr junge Marktleute und auch immer mehr Führungen kommen an mir vorbei. Manche klassisch historisch, andere schlemmen sich von Stand zu Stand und manche sind hier für einen süß-sauren TikTok-Star.
Diesen sauren Tipp hätten wir gerne schon früher gekannt.
Absolute München-Tipp sind diese sauren Gurken auf die Hand in der Gurkenecke.
Und nicht vergessen, sauer macht übrigens lustig.
Die saure Ecke, da gibt's saure Gurken in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Seit 1903 steht dran, geradezu viral gegangen auf TikTok und Instagram. Ein großer Eckstand, grün, mit grünen Markisen. Und da stehen schon welche mit Gurken. Hey, Entschuldigung, darf ich euch mal fragen? Habt ihr euch gerade Gurken geholt?
Ja. Oder gleich kaufen.
Ja, du kaufst jetzt eine?
Ja, die ist sauer.
Und woher wisst ihr von den Gurken?
Instagram.
Ach, tatsächlich?
Und, ja. Und vom Vorbeigehen.
Ja, aha. Genau.
Einfach so immer auf die Hand und einfach günstig sind.
Ja. Das macht ihr öfter?
Ja, das erste Mal bei mir.
Und? Du hast schon gerade reingebissen?
Sehr lecker, aber auch sehr sauer.
Also erstmal, Christa, ich willkommen auf dem Markt. Ich bin von der Stand die Saurecke. Ich heiße Kaskera mit Nachnamen, Vornamen Hassan. Wir sind seit 1903 auf dem Markt. Unsere Spezialitäten waren von Anfang an die saure Gurken und Sauerkraut. Jetzt machen wir eigentlich alles mittlerweile selber. Wir haben Antipasti, wo wir eigene Produktion haben. Die Gurken legen wir regional alles ein, hier in Niederbayern. Also wir sind hier regional mit unseren Gurken sehr, sehr berühmt, sage ich mal so.
Ja, ja, ihr seid so richtig, wie sagt man so schön, viral. Die Influencer, die hauen sich das rein.
Also das ist das so Schöne dabei. Die Leute, die kaufen die Gurke, bevor sie erstmal reinbeißen, wird erstmal ein Foto gemacht und dann wird es danach reingebissen. Das ist das Schöne daran. Das freut uns immer wieder.
Wie viele verschiedene Sorten gibt es, Gurken?
Also wir haben Knoblauch-Chili, Knoblauch-Pfeffer, Curry-Kurkuma, Salzgurken, süß-saure Gurken, Senfgurken. Und jetzt haben wir was Neues gemacht mit den Stiftgurken, die ganz dünneren. Die sind mit Knoblauch und mit Blaukraut. So richtig fein.
Wow.
Ja, die kriegen auch die Farbe durch den Blaukraut. Ist eigentlich sehr, sehr lecker.
Das
darfst du
super.
Gleich probieren.
Ja, ich will, so, ich will sofort auf jeden Fall gleich probieren.
Das sind die süß-sauren.
Süß-saure, okay, ich beiß mal rein.
Genau.
Aha. Oh.
Das ist saugut. Das, wie du siehst, die Gurken kosten zwischen 50 Cent, 60 Cent, 70 Cent. Wenn du 1.000 Stück verkaufst, dann hast du 500 Euro, 600 Euro Umsatz gemacht. Um Gottes Willen, es geht ums Geld, sondern ich bin stolz drauf. Mhm. Die Leute werden erstmal ein Foto gemacht, dann wird es an den Gurken gebissen, so wie du da vorne siehst. Mhm. Das ist das Schöne daran.
Eigentlich ganz witzig, dass man die jüngsten Menschen an einem der ältesten Standeln trifft. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war der Markt übrigens nicht hier, sondern am heutigen Marienplatz, der damals noch Schrannenplatz hieß. Aber München ist, wie viele Städte im 19. Jahrhundert, so rasant gewachsen, dass dieser Platz zu klein wurde Und so verlegte König Maximilian I. den Markt 1807 an seine jetzige Stelle und nannte ihn latinisiert Viktualienmarkt für Lebensmittel, weil man das damals schick fand. Geschrieben mit V, ausgesprochen aber mit F. Das machen die Bayern gerne, zum Beispiel bei Namen wie Vitus, Vinzenz oder Valentin. Der Münchner Komiker Karl Valentin konnte es gar nicht leiden, wenn jemand Valentin zu ihm sagte.
Bitte schön, die Leute warten doch draußen. Fangen Sie an, Herr Valentin. Valentin. Sieh? Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin. Ja. Sie sagen auch nicht zu Ihrem Direktor, geben Sie mir einen Wurschuss, sondern einen Vorschuss. Bei einer Villa ist das was anderes. Bei was? Bei einer Villa. Ja, das ist ja ein Fremdwort. Ja, das ist ein kleines Haus, kein Fremdwort.
Heute ist Karl Valentin einer der kleinen Volkssängerbrunnen auf dem Markt gewidmet, so wie auch seiner Partnerin Liesel Karstadt und anderen Volkssängerinnen und Sängern, etwa dem Weißviertel, der vor allem bekannt ist für die Linie 8. Ein Lied über eine ziemlich schreckliche Trambahnfahrt durch München.
Ein Wagen von der Linie 8. Weiß-blau fährt Rappen durch die Stadt. So fährt der Wagen schnell dahin. Die Menschen, die im Wagen drin, die schauen gar grantig, niemand lacht. Dort drin, im Wanderlinie 8. Nächste Haltestelle, Harras, Waldfriedhof, umsteigen.
Ach, bitteschön, Herr Schaffner, Max-Weber-Platz. Muss ich jetzt da umsteigen?
Nein, erst am Stachus, in die Linie 19 oder 4. So, bitte aussteigen lassen.
Aber Leute, los doch gleich nach, ne? Los ist heute nach.
Geh heute weg, du alter Depp. Der geben nach den alten Deppen. Du Rotzläffig, du Rotziger. Ach so, schwindsichtig Zigarettenbierscher, lass uns mal anfreischen. Wie ein alter Münchner Bürger, der 50 Jahre seine Steuern und Abkommen gezahlt hat, da hört sich doch alles auf. Aber nein, wollen wir. Geht's heute auf Zeiten, dass man reinkommt. Da hockt ja jeder drin und liest Zeitung, als wir man 5 Mark Zeit hätte für den Sperrsitz. Und wir warten da heraus, bis die Verdrusslinie mal daherkommt. Auf Zeiten himmlisch ab, aber nein, da mal. Ach, so ein narrischer Kampf, ihr narrischer. Vorsicht, der Wagen ist besetzt.
Ein Wagen von der Linie 8.
Der Weißviertel mit seiner Linie 8 in einer Aufnahme von 1946. Anders als der hagere Valentin hat die Weißviertel-Skulptur einen runden Bierbauch und sein Brunnen steht auch mitten im Biergarten, da wo gerade ein paar Münchner Gäste aus Neuseeland empfangen.
Mein Cousin aus Neuseeland ist mit seiner Lebensgefährtin hier. Und ja, wir wollten ihnen einfach mal zeigen, wie schön das sein kann hier. Gleich gibt es dann was zu trinken dazu.
Im Vergleich zu anderen Biergärten in München ist der am Viktualienmarkt relativ klein. Aber es gibt alles, was dazugehört. Bierbänke, Kastanien und natürlich Bier. Traditionell darf man in einem bayerischen Biergarten auch eine Brotzeit mitbringen. Ich nehme auch gerne eine Tischdecke mit, so wie meine Gesprächspartnerin.
Ja, das macht es einfach ein bisschen gemütlicher. Ne?
Genau, und wo sind jetzt die Gäste?
Ja, die sind jetzt einkaufen. Also die holen Brot und Käse. Und mein Mann und mein Cousin, die sind fürs Fleisch zuständig. Also Schinken und solche Sachen holen die jetzt.
Und natürlich Bier. Das stammt hier immer abwechselnd von einer der großen Münchner Brauereien. Und es gibt nichts Schöneres, als in diesem Biergarten nach der Arbeit in der Abendsonne noch eine Mast zu trinken. Ein Glück, denke ich mir, dass die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen hat, den stark zerstörten Platz, der ja auch wertvoller Baugrund ist, doch nicht mit Hochhäusern zu bebauen. Und auch die 1963 beschlossene Stadtautobahn wurde glücklicherweise nie gebaut. Denn sonst wäre hier der halbe Marktplatz weg, beziehungsweise Blechlawine. Manchmal ist ein bisschen mehr Tradition statt Moderne, später wieder modern. Bis aus Neuseeland kommen sie.
What did you get?
Oh God, cheese.
Oh, das ist Honig-Senf-Käse, das ist Oberster und
Das ist nochmal eine andere Sorte Oberzer. Ich wollte mal vergleichen, was der Unterschied ist. Und dann habe ich hier noch einen schönen Manchego und einen Ziegenkäse. Oh, da kommt die Wurst. Das ist natürlich das Wichtigste.
So, und das machen wir jeden Tag.
Ist klar.
Dann guten Appetit.
Dankeschön.
Aber es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten zu essen. Zum Beispiel bei Lea Zapf, die macht super Kuchen. Oder es gibt ungarisches Streetfood, also Lagosch. Oder die Irren Luxus-Baklava. Aber alles schafft man eh nicht an einem Tag. Ich würde mich jetzt normalerweise auch in den Biergarten setzen und die Sonne genießen. Aber ich will noch zu einem Stand, nämlich zu Kraut und Müller. Den gibt's zwar erst seit 2022, aber auch er hat was zu tun mit Tradition und Moderne, mit Heimat, Kindheit und gutem Geschmack.
Ich bin die Susi Müller, ich bin praktisch noch eine der jüngsten Marktfrauen und bin jeden Tag froh über die Entscheidung, mein Leben komplett zu ändern.
Ach, das war eine komplette Lebensänderung.
Ja, ich habe quasi die typische BWL-Karriere hinter mir und war mein halbes Berufsleben oder wie auch immer das man nennt jetzt, war ich in Industriefirmen.
Ja, das ist wirklich das totale Gegenteil. Und was hast du jetzt hier für einen Stand?
Ich habe jetzt einen Stand. Ich bin spezialisiert, also eine absolute Nische. Bei mir gibt es fermentierte Lebensmittel, also fermentiertes Gemüse, zum Teil auch Obst und wahrscheinlich mittlerweile eine der größten Auswahlen in ganz München an Miso-Pasten von 2 Jahr bis 5 Jahr. Ich habe Sojasoßen und habe alles rund um die Fermentation von Büchern bis Zubehör. Und eine weitere Nische, das sind die Oberpfälzer Spezialitäten. Also ich bin gebürtig aus der Oberpfalz. Und,
ach so, wo in der Oberpfalz?
Aus Tirschenreuth.
Ah, da war ich gerade erst.
Tirschenreuth, genau, ehrlich. Ja, ja. Genau, da bin ich gebürtig. Und
schon sind wir im Ratschen. Tirschenreuth ist nämlich ganz im Nordosten Bayerns, an der tschechischen Grenze in der Oberpfalz. Susi erzählt mir von ihrer Kindheit, ihrer alten Familie und dem Zeugelbier. Aber das hat im München-Podcast nichts verloren. Wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, geht einfach mal zu ihrem Stand. Auf jeden Fall hatte sie irgendwann keine Lust mehr auf Managerin im Büro.
Ab einem gewissen Alter natürlich stellt man sich immer die Sinnfrage. Irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, was bleibt denn dann eigentlich mal von dir, wenn du nicht mehr in der Firma bist?
Also hat Susi erstmal eine Schwimmschule gegründet und dann angefangen, am Viktualienmarkt zu arbeiten. Sie wusste ja selbst nicht, wie man eine Marktfrau wird und was man alles braucht, wenn man seinen eigenen Stand aufmachen will.
Ich habe an 2 Ständen hier gearbeitet, an einem etablierten und an einem neuen, um zu sehen, kann ich überhaupt 8 Stunden stehen? Kann ich überhaupt 8 Stunden mich mit Kunden unterhalten? Kann ich auf die Kunden eingehen? Bist du auch den Kunden dann zumutbar oder bist du grantig einfach? Weil ich wollte eigentlich jetzt nicht so dem Klischee entsprechen von so einer krantigen Marktfrau. Also schon eine gestandene Marktfrau, aber jetzt nicht die krantige Marktfrau, sondern anders.
Du bist jetzt seit 2 Jahren hier und man sieht es dir an, dass du es liebst hier. Warum?
Ja, das ist halt meines Erachtens ein ganz besonderer Ort. Da kommt alles zusammen und zwar ungefiltert. Also du hast die Alten, die jeden Tag vorbeigehen, diese positiven alten Menschen, die jetzt nicht sagen, Mensch, jetzt ist schon wieder was Neues, sondern die halt sagen, was machen Sie denn? Erklären Sie mir das mal. Was ist denn Miso? Und das ist so herrlich, wenn dann ein 87-Jähriger kommt und dann sagt, man muss ja immer mit der Zeit gehen und erklären Sie mir das mal. Und das dann mitnimmt, weil er kocht ja immer noch und dann wiederkommt und sagt, das war ganz gut. Im Prinzip trifft man hier alles. Jede politische Meinung wird zum Teil ungefiltert abgegeben. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Aber das Gute ist, was man am Markt relativ schnell wird, ist schlagfertig. Und da kann man sich halt dann entscheiden, wenn jemand vor dir steht, wie reagiere ich? Und das macht halt total Spaß. Und ich bin immer wie ein Busfahrer. Ich sammle die Leute halt, wo auch immer sie stehen, ab. Und das ist für mich manchmal eine total schöne Challenge, die dann ihnen auch eigentlich auch mal einen guten Tag zu geben. Also, und das ist schön.
Als Marktfrau muss man also erstmal Stehqualitäten mitbringen, dann schlagfertig sein und klar Lust haben auf Menschen. Für einen eigenen Stand braucht man dann natürlich auch noch eine Geschäftsidee. Bei Tamara Kanoll war klar, dass sie den Stand ihrer Eltern übernimmt. Den kennt sie ja schon aus ihrer Kindheit. Aber auch die Ex-Managerin Susi Müller hat sich bei ihrer Suche nach dem Sinn im Leben und tollen Produkten auf ihre Kindheit besonnen.
Ich habe dann irgendwie auch über die Zeit irgendwie gemerkt, man kann Leuten über Geschmäcker und auch über Essen kann man sie in die Kindheit zurückführen. Ist meistens positiv besetzt und bei mir war das tatsächlich Sauerkraut. Und das war so ein Familienevent. Also die Mutter ist immer mit uns Kindern zum Bauern gefahren. Wir haben das Kraut geholt und der Vater hat es gekobelt und meine Schwester und ich, wir durften dann immer in diesen Gärtopf, der steht hier, durften wir rein und durften das Kraut immer eintanzen. Und ich kann mich praktisch immer erinnern, wenn mein Vater dann gesagt hat, hol einmal ein Kraut oder meine Mutter, dann bist du mit der Schüssel in den Keller gegangen, hast in den schweren Granitstein die Eichenbretter weg, hast diese Kammhefe weggekratzt und dann den ersten Bissen, Servus, den ersten Bissen Kraut, also habe ich immer roh gegessen. Also, und das war für mich halt das Kindheit. Und so kam ich drauf auf fermentierte Lebensmittel und ich wusste damals nicht, dass das so ein Wahnsinnstrend ist. Und wäre mir aber auch egal gewesen. Ich wollte was machen, wie gesagt, was eine Nische ist. Und ich wusste auch, also so für mich persönlich, haben wir gedacht, es wird hier nur was funktionieren, was man halt nicht im Supermarkt kauft. Und natürlich das Persönliche, also diese Geschichten. Also ich habe halt viele Sachen, wo halt auch eine Geschichte drumherum ist. Und die sind wunderbar für den Viktualienmarkt, diese Geschichten. Und ich erzähle einfach auch gern.
Zum Ratschen kann man immer auf den Viktualienmarkt gehen. Das habt ihr jetzt schon mitbekommen. Als ich heute Morgen losgezogen bin, da war mir klar, heute wird es gehen um leckeres Essen, um viele unterschiedliche Menschen und Konzepte an einem der schönsten Orte München, weil er so zentral liegt, für alle da ist, eine so lange Geschichte hat und es trotzdem geschafft hat, das gute Alte zu bewahren. Zum Beispiel Tamaras günstigen Kaffee, an einem Treffpunkt, der vielen Menschen etwas bedeutet. Oder die saure Ecke mit ihren Gurken. Aber es ist eben gleichzeitig auch ein Ort, an dem Menschen wie Theo Lindinger oder Susi Müller mit alten Produkten wie Kartoffeln oder Methoden wie das Fermentieren etwas Neues erfinden. Wirklich toll, finde ich, sowas in der Stadt zu haben. Und diese Verbindung aus Tradition und Moderne, aus fresh und gemütlich, finde ich, ist wirklich total typisch für München. Womit ich nicht gerechnet habe, war, dass alle meine Gesprächspartnerinnen und Partner früher was ganz anderes gearbeitet haben. Für sie der Markt also sowas wie der Ort geworden ist, an dem sie sich endlich angekommen fühlen. Auch wenn es gar nicht so einfach ist, eine echte Marktfrau zu werden, das habt ihr ja gerade schon von Susi gehört.
Jetzt bist du seit 2 Jahren hier, hast du es auch mal bereut?
Nee. Natürlich, also jetzt der letzte Samstag, da hat es, glaube ich, von A bis Z geregnet. Und mein Partner hat dann, wie ich aufgestanden bin, hat er gemeint, willst du wirklich heute am Markt fahren? Es regnet doch, das ist doch Wahnsinn. Und ich habe gesagt, ja, ich bin Marktfrau, da muss ich runter. Weil die Leute, wenn die jetzt extra rausgehen und es ist zu, das hörst monatelang, dass du nicht da warst. Die sagen dann, mei, warst du schon wieder im Urlaub? Und ich sage, ja, ich war jetzt heuer schon 2 Wochen im Urlaub, ganze 2 Wochen. Und an solchen Tagen denkt man sich natürlich Augen auf bei der Berufswahl oder wenn es jetzt dann wieder ganz kalt wird. Aber wirklich bereut habe ich es eigentlich nicht. Also ich fahre jeden Tag, das hört sich immer so pathetisch an, aber ich fahre jeden Tag über die Corneliusbrücke, schaue auf die Türme der Maximilianskirche und sage echt ganz laut Danke, weil ich, also es ist wirklich halt verrückt, wie sie ihr Leben verändern kann. Und wenn mir das jemand vor 3 oder 4 Jahren erzählt hätte, ich glaube, ich hätte es gar nicht geglaubt. Und naja, und ich tanze auch bei den Marktfrauen mit. Also von Anfang an, weil ich gesagt habe, wenn ich Marktfrau werde, dann natürlich mit allen drum und dran. Und also tanzen ist jetzt definitiv nicht meine Kernkompetenz.
Tanzen, das muss eine Marktfrau auf dem Viktualienmarkt nämlich auch. Der Tanz der Marktweiber gilt als ein Höhepunkt des Münchner Faschings und ist wirklich ein lustiges Event, zu dem ich auch schon als Kind mit meiner Mutter gegangen bin. Beim nächsten Mal werde ich dann nach Susi Müller Ausschau halten und mir zwischendurch vorstellen, wie sie als Kind mit ihrer Schwester das Sauerkraut in dem Steintopf eingetanzt hat, der jetzt vor ihrem Marktstandl steht.
Ich bin heuer auf der Bühne gestanden, ich glaube so vor 15.000 Leuten und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie sich ihr Leben drehen kann. Und deswegen bin ich extrem dankbar.
So, jetzt habe ich euch aber wirklich viele Gründe gegeben, um auf dem Viktualienmarkt vorbeizuschauen. Und wenn ihr in München seid, dann kommt ihr eh dran vorbei, weil er ja so zentral liegt. Einen Tipp gebe ich euch aber noch. Vom alten Peter, dem Kirchturm, kann man nicht nur den Viktualienmarkt super von oben sehen, sondern die ganze Altstadt und an schönen Tagen auch die Alpen und die Zugspitze. Man muss ein paar Treppenstufen steigen, aber es lohnt sich. Einer meiner absoluten Lieblingsorte in München. Außerdem gibt's noch mehr Märkte. Viele Stadtteile waren ja früher eigene Dörfer mit eigenen Marktplätzen, wie der Wiener Platz in Haidhausen zum Beispiel. Wenn euch das interessiert, schaut doch mal bei einfachmünchen.de vorbei. Da findet ihr sogar Führungen durch die wichtigsten Stadtviertel. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rag und den Landlack-Schwistern, außer natürlich die Linie 8 vom Weißviertel. Ich bin Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
Ach, bitte schön, Herr Schaffner. Max Webeplatz.
Jetzt ist die neue, mein Gott. Ich hab's ja doch 20 Mal gesagt am Stachus bei der letzten Station. Da hätten sie raus müssen.
Was? Oh Gott, mich drückt der Schlag.
Gut, dann bleib sitzen bis zum Nordfriedhof.